sind in Matthäus 5. Ich habe jetzt Vers 27, aber wir werden es ansehen bis Vers 30. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, wir haben hier etwas, das ist vielleicht mit das Wichtigste, was es gibt. Wir haben die Lehre Jesu für die Gemeinde. Immer wenn es heißt, die Jünger traten zu ihm und er lehrte sie, dann lehrt der Herr Jesus genau uns, seine Jünger. Natürlich waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht Jünger im Sinne neutestamentlicher Weise. Das kam dann durch die Wiedergeburt. Aber die ganze Lehre des Matthäusevangeliums ist für die Gemeinde Jesu. Und ich bin mir auch bewusst, wir haben hier jetzt Dinge, wo die heutige Welt in ihrer vollkommenen Verderbtheit, die Welt besteht in der Regel aus Hurer, Ehebrechern, Lügner, Mördern. Wir sind inzwischen Gesellschaft, dass es dir graut. Die lachen über das, was hier geschrieben steht. Aber ich möchte einmal ganz klar sagen, wir haben es mit einem dreimal heiliger Gott zu tun und er wird genau die Dinge einfordern. Wenn Gott einmal anfängt, diese Dinge zu richten, dann wird allen das Grinsen vergehen. Versteht ihr? Auch die Leute, die heute lachen über das, die Bibel sagt, es wird so schrecklich sein, dass sie rufen, werdet ihr Berge fallen auf uns und bedecket uns. So wird Gott mit ihnen umgehen. Und hier haben wir natürlich jetzt was, wisst ihr, wenn ihr das seht, was heute mit der Ehe gemacht wird, man muss sagen, Entschuldigung, wir sind kein christliches Abendland mehr und Deutschland ist kein christliches Volk mehr. Wir sind eines der schlimmsten und größten Heidevölker, die es gibt, Deutschland. Und zwar, wir haben einen prozentualen Anteil, also wahrscheinlich minimalst von wahrhaft Gläubigen. Das ganze Evangelium, auch die Großkirche, man hat inzwischen Dinge, dass dir die Haare zu Berge stehen. Ist doch, jetzt kommt halt das Problem. Auch wenn wir das jetzt behandeln, du musst dir immer etwas bewusst sein. Wir haben ja heute diese, sagen wir, dreckige Lügen, dass man sagt, es hat der Herr nicht so gemeint. Entschuldigung, die Bibel ist so geschrieben, dass ein 10-jähriges Kind weiß, was gemeint ist. Und du hast heute den Abfall von der Christenheit, du hast heute den Abfall von Gott, du hast den Abfall von Jesus, du hast den Abfall von der Bibel, du hast den Abfall vom christlichen Abendland, du hast den Abfall von allem. Und hier hast du jetzt in der Bergpredigt, Lehre Jesu, das ist, was eigentlich Gott will und was der Herr Jesus gesagt hat. Und er sagt jetzt hier ganz klar, im Alten Testament ist gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und jetzt kommt eben das Entscheidende. Ich aber sage euch, das ist immer so, der Jesus legt das mosaische Gesetz aus. Das mosaische Gesetz war ja nur ein Schattenbild. Römer 3,20 sagt, es ist gegeben, um volle Erkenntnis der Sünde herbeizuführen. Aber der Jesus verschärft es noch und dramatisiert es und zeigt, wie es neutestamentlich anzuwenden ist. Was Israel ist typisch, im Körper geschah, bei ihnen war es nur Ehebruch, wenn sie es getan haben. Er sagt hier, und das ist typisch, weil uns letztendlich, und bei den Gläubigen ist der Normalfall, dass das alles geistlich abläuft, die ganze Erlösung. Er sagt, darum ist es auch bei einem Gläubigen so, dass er sagt, nicht wenn du es tust, sondern bereits wenn du in Gedanken oder durch die Augen das tust, dann passiert es. Wird dir von Gott als Ehebruch angerechnet. Das muss ich vorstellen. Und wir möchten es untersuchen, weil da hat's ein paar schwierige Dinge drin, aber auch Dinge, die sind eindeutig. Und er sagt dann ganz klar, das ist so dramatisch, dass man wegen dem in die Hölle kommen kann. Das ist das, was die Leute nicht begreifen. Er sagt, es ist so schlimm, wenn du anfällig bist und diese Sünde nicht vermeiden kannst, dann reiß dein Auge raus oder hau dir die Hand ab. Gell? Das muss man sich mal vorstellen, was er hier sagt. Und da steht Anstoß zur Sünde, da steht im Griechischen das Wort Skandalon. Der Skandal. Also vor Gott ist das dramatisch, ist ein dramatisches Thema. Wir haben hier ein Wort, das heißt Moicheo. Ist eigentlich ganz einfach. Braucht man eigentlich gar nicht untersuchen. Das heißt Ehebruch treiben. Und dann im übertragenen Sinne natürlich auch geistlicher Ehebruch, Götzedienst. Im Passiv heißt es verführt werden, sich verführen lassen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem wichtiger Punkt, wenn man über bestimmte Lehren und über bestimmte Bibelstelle Aussage macht, dann ist die Bibel immer punktuell. Aber man muss das einfach vom Ganzen sehen, weil hier ist jetzt der Mann angesprochen. Er ist sicher anfälliger für Auge, anfälliger für Gedanken, anfälliger für das Visuelle. Aber die Frau ist genauso betroffen, das sehen wir nachher, wenn wir Sprüche 5 lesen. Das heißt, es betrifft Mann und Frau. Darum muss man immer alle Bibelstellen lesen. Da kommt es aus einer anderen Ecke. Aber hier geht es jetzt ganz, ganz massiv um die Augen. Hier geht es ums Begehren. Und als Ganzes läuft es bei der Frau sicher nicht übers Auge unbedingt, sondern eher über andere Schiene. Aber Mann und Frau, der Mensch generell, ist vom Ehebruch gefährdet. Wisst ihr, und wenn heute jemand sagt, wie sagt man, Lebensabschnittspartner? Die Alte hätte gesagt, Hurerei. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Man ist sich nicht mehr bewusst. Früher war das normal, wenn du geheiratet hast, dann kam die Formel, und die war ernst gemeint, bis dass der Tod euch scheidet. Das war normal. Wisst ihr, und das war einfach, sagen wir mal, so wie es heute ist. Uns ist das gar nicht bewusst. Wisst ihr warum? Weil es ganz langsam ging. Wir haben heute Sodom und Gomorra. Wisst ihr, ich habe das im Geschäftsleben, das ist schon über 30 Jahre her, wo das angefangen hat, da ging das ganz langsam. Plötzlich hast du mitgekriegt, der Kollege hat seine Frau sitzen lassen, geht jetzt mit der Kollegin zusammen. Da war es noch skandalös. Heute ist das völlig normal. Heute pfeift doch jeder auf das, was Gott gesagt hat. Heute pfeift man doch auf die Ehe, heute pfeift man auf das alles. Man treibt und tut, was man will, die Lust. Und das, was das eigene ist, ist letztendlich der Maßstab. Letztendlich ist Gott der Maßstab, nicht wir. Gott sagt, was Sünde ist und Gott sagt, was er straft und Gott sagt, wann man in die Hölle kommt. Und bei diesen Sünden sagt er ausdrücklich, ist auch interessant, hier musst du auf deine Auge aufpassen, hier musst du auf deine Hand aufpassen, weil es bringt dich in die Hölle. Das muss man so dramatisch sagen, das meint der Herr Jesus. Wisst ihr, wer der größte Höllenprediger war in der ganzen Schrift? Der Herr Jesus. Und der sagt hier, Vorsicht, dann wird ein ganz gefährliches Gebiet. Aber lasst uns angucken. Die verwandte Wörter sind dann Ehebruch, Ehebrecher, das ist eigentlich normal. Ehebrecherisch, wenn man es als Substantiv nimmt, Ehebrecherin oder Ehebruch wieder. Zum Ehebruch verführen. Und jetzt kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Listig in die Gewalt bringen, Ehebruch treiben. Und man muss jetzt einfach einmal hingehen, der Jesus beginnt ja seine Lehre, indem er sagt, den Alten ist gesagt. 2. Mose 20, Vers 14. Und hier haben wir etwas, wahrscheinlich normal, er listet auf, du sollst nicht Ehe brechen, sagt er parallel dazu mit, du sollst nicht töten oder morden, du sollst nicht stehlen, du sollst praktisch kein falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren und so weiter. Also hier sind wir jetzt im ethischen Bereich. Und jetzt kommen wir zu etwas und jetzt muss man einfach die Bibel ernst nehmen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Das muss man auch den Leuten sagen, wenn man sie evangelisiert. Man braucht die Leute nicht einseifen und ihnen weismachen, dass Evangelium so eine zuckersüße Philosophie ist. 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 sagt, dem Gerechten, das heißt dem Wiedergeborenen, gilt das mosaische Gesetz nicht. Aber es gilt für die Nichtbekehrten. Ausdrücklich, für alle Nicht-Wiedergeborenen ist das Strafgesetzbuch, nach dem Gott diese Menschen richten wird. Ich lese uns 3. Mose 20, Vers 10. Das ist das Urteil über alle Menschen, die das treiben. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, also Mann und Frau, da spielt es keine Rolle, aber wer es ausgelöst hat, ist egal. Der Fakt des Tuns ist entscheidend, unbedingt getötet werden. Das heißt, auf Ehebruch steht noch ein mosaisches Gesetz, absoluter Tod. Wenn du das siehst, dann laufen um uns herum lauter Todeskandidaten rum. Das muss uns klar sein. Und irgendwann sagst du, wie zum Beispiel in Dresden, als die Amerikaner Dresden mit dem Fasching zusammengebombt haben, aber mit Phosphorbomben, das war ja die Hölle auf Erden, wenn es das gibt, da haben wir gesagt, wie kann Gott das zulassen? Das ist ganz einfach. Wenn die Sünde ein bestimmtes Maß überschreitet, dann löst Gott sein Gericht aus und dann kommt das Todesurteil. Und wie er das ausführt, das sei Sache. Das kann sein, er gibt einen Krieg, das kann sein, er gibt eine Seuche. Gott ist souverän. Aber er ist ernst zu nehmen. Wisst ihr, wenn Gott sagt, auf das steht das Todesurteil, dann gibt es Tote. Wisst ihr, das ist das, was die Leute nicht begreifen. Wir sind doch keine Humanisten. Biblisch ist das eindeutig. Es steht in der Bibel immer ein Satz, der Krieg war vom Herrn, drum gab es viele Tote. Wisst ihr, wenn Gott wirklich seine Heiligkeit ansieht und dann die Sünde der Menschen, dann hast du das Todesurteil. Aber wenn ihr das jetzt einmal anguckt, gleich ein Blick prophetisch, ihr müsst euch das vorstellen. David wird begnadigt, weil er im Psalm 51 nach dem Blut des Opfers schreit. Er tut Buße und schreit nach dem Opferblut und wird begnadigt. Ich möchte nochmal betonen, nach dem mosaischen Gesetz hätte er sterben müssen. Da siehst du schon der erste prophetische Hinweis, dass das Blut das mosaische Gesetz auslöscht. Aber formal hätte er sterben müssen. Aber als die Pharisäer kamen in Johannes 8 wegen der Ehebrecherin, die hatten recht. Sie ist im Ehebruch ergriffen, sie muss sterben. Bloß der Mann hat sie laufen lassen, gell? Das war die erste Lumperei, möchte ich nochmal betonen. Aber sie hatte recht, da ist das Todesurteil draufgestanden. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. 5. Mose 22, 22, die Bibel geht sogar noch weiter. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat. Also das ist jetzt umdreht. Also es spielt keine Rolle, wer verheiratet ist. Es spielt auch keine Rolle, ob beide verheiratet sind. Wenn einer verheiratet ist und es kommt zum Ehebruch, dann ist das, biblisch gesehen, schon hier die Sünde. So sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Jetzt geht er aber noch weiter. Das ist klar, das ist eh. Er geht noch weiter. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, und da steht das klassische Wort für Jungfrau, Betula, mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben, das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat und der Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Er geht sogar so weit, und das war im Judentum so, das sieht man auch bei Maria und Josef, die Verlobung war praktisch schon die Quasi-Ehe. Und so weit geht er. Also das muss man sich mal vorstellen. Sie ist verlobt einem Mann und dann wird sie vom Mann verführt und das wird genauso behandelt wie Ehebruch. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Im alten BGB waren diese Dinge noch geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Wisst ihr, da war ein Großteil noch drin. Ich kaufe ja immer wieder von Zeit zu Zeit eine neue Ausgabe und siehe da, die Dinge sind jetzt teilweise gelöscht. Die Paragraphen gibt es nicht mehr, ist klar. Wir werden der Erfolg von Hure und Ehebrecher, gell? Und dann müssen wir die Paragraphen löschen. Aber hier, biblisch gesehen, ist das wirklich eindeutig. Sprüche 6, 32. Wir gucken nachher auch, was es jetzt neutestamentlich heißt. Aber zuerst müssen wir den Grundsatz begreifen. Wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Jetzt geht die Bibel hin und erklärt es. Er sagt, der, wo Ehebruch begeht, ist herzlos. Weil er zerstört beide. Beide Beteiligten werden zerstört. Und es ist auch so, in der Regel kann das auch jemand, der einigermaßen normal psychisch gestrickt ist, nicht psychisch wegstecken oder überleben. Ich habe selbst so Gefälle gehabt, also ich kenne meines Wissens so gut wie keinen Fall, wo ein klassischer Ehebruchsfall gut ging. In der Regel endet es zur Katastrophe. Ich schließe nicht aus, dass er mal Gott Gnade gibt, dass er mal noch gut gehen kann, aber in der Regel geht schief. Und jetzt sagt die Bibel, er richtet aber auch seine eigene Seele zugrunde. Er ist herzlos dem anderen gegenüber und er richtet seine eigene Seele zugrunde. Steht hier, und jetzt habe ich das Drama in der Gemeinde Jesu. Ich möchte das jetzt nicht nur theoretisch abhandeln, sondern ganz praktisch. Ich war in einer russlanddeutschen Gemeinde. Eine Schwester kommt zu mir und sagt, Karl Hermann, du bist zu lasch in der Frauenfrage. Damit hat sie gemeint, Rock, meine Frau hat einen Rock auch gehabt, aber da ging es wohl um die Länge, da ging es ums Kopftuch, weil das siehst du ja, ob jemand immer ein Kopftuch trägt oder nicht, das merkst du. Auf jeden Fall, sie hat mich wegen dem angeschossen. Also wegen Kleiderfrage. Und ich habe mir den Gottesdienst angesehen. Da war eine Gesangsdarbietung von jungen Frauen. Ich denke, sie waren verheiratet, weil sie hatten Schleier im Haar. Und diese Schwester hatte zu kurze Röcke und zu enge Pullis. Und dann haben sie sich noch im Takt der Musik gewiegt. Also ich sage es mal so, aus meiner alten Vergangenheit, ich komme ja aus der alten Rockszene, bevor ich mich bekehrt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich sowas schon mal so gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich zu der Schwester gesagt, liebe Schwester, ist okay, aber hast du das auch gesehen, was ich gerade gesehen habe? Hast du gesehen, wie deine Schwesterchen hier auftritt? Sagt sie, ja. Und dann wurde die Frau ganz ernst und sagt zu mir wörtlich, jetzt kommen wir zu Ehebruch und zur Verführung und zu dem, was hier jetzt rundum dazugehört. Dann sagt sie zu mir, ich weiß, dass du recht hast. Ich habe diese jungen Schwestern verwarnt. Das war ja erfreulich. Und dann sagt sie, sie haben zu mir gesagt, die Männer müssen das aushalten. Versteht ihr? Das hat zwei Seiten. Sprüche 5, kommen wir nachher drauf. Einmal der Mann, der hier anfällig ist. Das zweite Mal die Frau, die der Mann reizt. Und in der Gemeinde Jesu ist beides tabu. Völlig tabu. Weißt du, du musst dir überlegen, wenn du in der Gemeinde auftrittst. Du musst dir überlegen, was du eventuell auf dein Gewissen lädst. Eventuell lädst du oder bringst du einen Mann so weit, dass er hier ein Kandidat für die Hölle wird. Dass er abfällt. Dass er Ehebruch begeht. Genauso die Männer. Du musst sagen, wir kommen näher zur Bibelstelle, wo die Bibel zeigt, dass das Auge eine Bremse hat, das darf nicht das Herz. Diese Dinge müssen der Gemeinde klar sein. Das ist auch der Grund, warum man in der Gemeinde sagt, es muss keusch, züchtig, es muss sauber sein. Wisst ihr, das hat doch nicht mit altmodisch zu tun. Es steht nirgends in der Bibel, dass ich altmodisch sein muss. Die Bibel sagt nur keusch, züchtig, sagen nicht altmodisch, aber keusch und züchtig. Es darf nicht reizen. Malachi 3, 5. Ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehebrecher, gegen die Meineidigen, gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr. Er sagt also, er wird ein schneller Zeuge sein. Das heißt, Gott wird handeln und er wird kämpfen. In 1. Korinther 6, 9, das ist ja einer der berühmten Sündenkataloge. Ich denke, ihr wisst ja die Sündenkataloge. Die drei wichtigsten sind Römer 1, ab Vers 28 bis Vers 32, das ist der große Sündenkatalog. Der zweite Sündenkatalog ist 1. Korinther 6, ab Vers 9 und dann Galater 5, 19 bis 21. Und hier hast du den. Jetzt sagt der Paulus, und jetzt sind wir mittendrin in der Lehre der Apostel, in der Lehre der Gemeinde, wo die Lehre Jesu hier erklärt wird, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, das muss ich jetzt erklären, da steht Pornoia. Pornoia, das wird mit Unzucht übersetzt. Manche Übersetzer haben es mit Hurerei. Die Hure heißt im Griechischen Porne, Pornoia. Also Hurerei oder Pornoia ist alle verbotene Sexualität. Ist ein Überbegriff. Und da fällt unter anderem auch Ehebruch drunter. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, da ist dann die gleichgeschlechtliche Sünde, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Recht Gottes erben. Entschuldigung, wisst ihr, wie kann man so naiv sein und zu sagen, das gilt alles nicht? Gott ist doch ernst zu nehmen. Und wenn hier steht, das Hauptwort, also es gibt im Griechischen so Regeln, wenn das Hauptwort steht, also wenn man sagt, du bist ein Unzüchtiger, du bist ein Ehebrecher, du bist ein Lügner, du bist ein in dem Fall Habsüchtiger oder du bist ein Dieb, dann meint die Bibel nicht, dass das einmal passiert ist, sondern dann meint sie, das ist dein Wesen. Du bist so. Also das ist jemand, der in dem lebt. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, die gehen alle verloren. Steht hier? Die gehen alle verloren. Und das will man einfach nicht wahrhaben. Man muss halt die Bibel lesen, wie sie hier steht. Wenn ich das nicht mehr ernst nehme, dann kann ich aufhören. Der Jesus sagt, wenn du Ehebruch begehst, Da musst du dir bewusst sein, du spielst mit dem Feuer, du kannst in die Hölle kommen. Und Paulus sagt klipp und klar, wer ein Ehebrecher ist, ich greife jetzt das, unser Thema raus, grundsätzlich, er kommt nicht in den Himmel. Er fährt in die Hölle. Wisst ihr, das ist was, wo man einfach in der heutigen Zeit, heute wird alles so, naja, wir sind humanistisch geprägt. Das haben wir gar nicht gemerkt. In der Schule wird das ganz massiv von der 68er Generation uns langsam untergejubelt. Und die Kinder sind da ganz massiv verseucht. Man muss die Kinder das klar sagen. Man muss die Kinder sagen, ob selbst wenn sie noch nicht bekehrt sind, es gibt Sünde, wo Gott einen Menschen tötet. Ich habe es erlebt, wo Gott eine Ehebrecherin getötet hat. Ich habe auch gesehen, dass dann der Mann der Dumme war. Und ich habe dann gesehen, dass der Mann der Dumme mit seinen zwei Kindern fast nicht überlebt hat. Ich habe die Dramatik gesehen. Gott hat die Frau trotzdem getötet. Und zwar relativ schnell. Der die Frechheit besessen, trotz Verwarnung mit dem Mann, wo sie in Ehebruch gelebt hat, in die Gemeinde zu kommen. Ich weiß nicht, war es 2 Wochen oder 4 Wochen drauf, war sie tot. Wisst ihr? Von daher ist keine Theorie, ist Praxis. Ich habe das erlebt. Und ich weiß ganz genau, wenn hier jemand lebt, der sagt, ich bin gläubig, wiedergeboren. Der lebt ganz normal und sagt, ich bin gläubig, bin wiedergeboren. Und dann in diese Sünde hineinkommt und drin lebt. Das heißt, er ist ein Ehebrecher im tiefsten Sinne des Wortes und wird ihn Gott töten. Das will man nicht hören. Man will ja nur soft. Das ist doch alles so. Wir sind doch alle lieb. Wir sind doch alle gläubig. Alle ist wunderbar. Und Gott ist unendlich tolerant. Ich weiß nicht, jemand, der solchen Unsinn verbreitet, das können Bischöfe sein, das können die größten Führer der Bewegungen sein. Ich weiß nicht, ich würde denen wirklich empfehlen, die Bibel nicht mehr zu lesen. Weil dann passiert das, was Luther gesagt hat. Mensch, gebrauche, was du liest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Die lesen sich die Bibel zum Gericht und zum Fluch. Gott meint es so. Wissen, das ist auch der Punkt. 1. Korinther 5, 1 bis 13. Da sagt er Unzucht, dann erklärt er, da hat jemand, und das ist furchtbar, praktisch innerhalb der Familie die Frau genommen. Und jetzt geht Paulus sogar so weit, das muss man sich einmal wirklich vorstellen, er geht hin und erklärt das, er sagt, es ist sogar so schlimm, dass die Heide das nicht haben, dass jemand die Frau seines Vaters nimmt. Also so nimmt die Frau des Vaters, das ist dann die höchste Form des Ehebuchs. Ist aber nicht seine Mutter gewesen, das steht nicht drin, sondern wahrscheinlich ist er vor einer anderen Frau gewesen. Aber auf jeden Fall, die verheiratete Frau seines Vaters nimmt er und dann sagt er, Vers 4, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde im Tag des Herrn Jesus. Ich gehe davon aus, dass das hier die Buße geschieht. Er sagt aber, selbst wenn Buße geschieht, er muss sterben. Er begibt ihn dem Teufel, dass er stirbt. Muss ich mir vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt sagt er, das Sauerteig, ihr müsst das ausrotten. Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt, überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Das müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Ist er? Ich kann nicht, meine Kollege, dein Ehebruch lebt, kann ich jetzt nicht sagen, ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Das ist Unsinn. Das ist Welt. Aber ich kann jemand, der in der Gemeinde in Ehebruch lebt, da gibt es bloß eins. Die Bibel sagt hier klipp und klar. Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzediener, Lästerer, Trunkenbold, Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Ich kann mit dem nicht essen, ich kann kein Abendmahl mit dem halten, wir müssen ihn unter Gemeindezucht stellen. Er sagt klipp und klar, tut sie hinaus. Vers 13. Das heißt, wenn ich weiß, dass jemand Ehebruch begangen hat, 2 meiner engsten Mitarbeiter haben Ehebruch begangen. Seit der Zeit bete ich völlig anders für Mitarbeiter, die etwas mit mir zu tun haben. Ich habe das gesehen, wie der Teufel das macht. Mich hat er nicht erwischt, also hat er sucht die Lücke, wo er reinschießen kann. Beide haben Ehebruch begangen. Und beim zweiten, das ist für mich das Drama ohne Ende. Der erste hat willentlich Ehebruch begangen, der hat 2 Ehen gehabt, der hat praktisch eine wilde Ehe und eine eigene nebenher gehabt, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber der zweite, da bin ich heute sicher, dass die Frau ihn angelogen hat. Die hat ihm gesagt, wir haben Ehebruch begangen, solange du betrunken warst, der hat von nichts gewusst und er hat es geglaubt. Also da war dann Verführung, Lüge, also aus meiner Sicht ist da alles zusammengekommen. Wisst ihr, aber das ist völlig egal wie, du musst als Gemeinde, wenn Ehebruch auftritt, die Leute unter Gemeindezucht stellen, da muss sie hinaustun. Versteht ihr? Gnadenlos, egal wer es ist. Da gibt es keinen Spaß. Wisst ihr warum? Die Leute kommen in die Hölle. Vielleicht kannst du sie retten vor der Hölle, wenn du sie hinaustust. Wenn sie unter Gemeindezucht stellst. Gemeindezucht heißt, sie dürfen nicht zum Abendmahl. Sie werden öffentlich gebrandmarkt, öffentlich benannt als Ehebrecher. Aber sie dürfen natürlich in die Versammlung kommen. Bloß dürfen sie nicht zum Abendmahl. Jetzt darf sie niemand einladen zum Essen, nichts. Sondern sie dürfen kommen, hören, aber bevor sie nicht Buße tun, gar nichts. Wenn sie Buße getan haben, es ist nachhaltig und es ist echt, dann werden sie wieder in die Gemeinschaft aufgenommen, dürfen wieder zum Abendmahl, können wieder normal, wenn das wirklich echt ist, nach wirklich Bewährungszeit, können dann auch wieder eingeladen werden, können wieder normal an der Gemeinde teilnehmen. Aber wir dürfen hier nicht humanistisch denken, oh, das ist doch nicht schlimm. Das ist schlimm. 1. Korinther 6, 18. Und zwar, er sagt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und davor erklärt er, dass mit der Hure zu tun hat. Wisst ihr, wenn ein Mann zu einer Hure geht, begeht er auch Ehebruch gegen seine Frau. Ist doch klar. Spielt doch keine Rolle, wer die an der Frau ist. Interessiert überhaupt niemand. Und hier sagt die Bibel, es ist unter Unzucht zu sehr alles. Und jetzt sagt sie was ganz Einfaches. Hier der Text, es geht das sündemäßig gegen den Leib. Das ist nochmal anders. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Ich habe das diese Woche in der Stille Zeit gelesen und ich bin erschrocken. Das sagt die Bibel, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes in euch wohnt, gehört euer Körper ihm. Versteht ihr? Und dann sagt sie sogar, der Herr ist für den Körper. Das heißt, in dem Moment, wie ich wieder geboren bin, gehört mein Körper dem Herr Jesus und er hat ein besonderes Verhältnis. Und ich kann mit dem nicht machen, was ich will. Und darum ist das so schlimm. Wisst ihr? Und darum ist beim Gläubigen noch 10-mal schlimmer wie beim Ungläubigen. Ich habe Gläubige gesehen, die haben mir erzählt, dass sie Ehebruch begangen haben. In Rat und Weise, wie ich vielleicht erzähle, dass ich gestern statt 50, 70 gefahren bin und geblitzt worden bin. In der gleichen Art und Weise haben mir das erzählt. Entschuldigung, ich kann mein Gesicht auch nicht beherrschen. Warum nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es vor Gottes Schutzfunktion. Dasjenige kam nicht mehr in die Gemeinde, ist mir auch klar. Das hat sofort in meinem Gesicht gesehen, was ich denke. Wisst ihr, hier muss man radikal sein. Der Herr Jesus sagt hier klipp und klar, es bringt dich in die Hölle. Sagt, du musst notfalls dein Auge opfern, notfalls deine Hand opfern, du musst wirklich radikal vorgehen. Lukas 16, 18. Hier haben wir jetzt eine ganz andere Ebene. Jeder, der sich von einer Frau scheidet und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und jeder, der eine von ihrem Mann geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das sagt jetzt die Bibel, wieder Heirat ist Ehebruch. Natürlich, wenn das jemand getan hat und er kommt zum Herrn Jesus und kriegt Vergebung der Sünden, dann ist es auch vergeben, das ist schon klar. Der braucht sich dann nicht hinterher scheiden lassen, gell? Da gibt es dann die wildeste Theorie. Heute ist ja so, heute wird das alles ganz locker gehandhabt. Wie wenn das locker wäre, der Herr sagt hier klipp und klar. Wenn du praktisch hier dich von deiner Frau scheidest und der andere heiratest, bist du ein Ehebrecher. Wisst ihr? Ich habe schon Leute in der Gemeinde gehabt, die haben das getan, vor 20, 30 Jahren, haben das nicht immer gewusst. Ich sehe heute den Bruder noch vor mir, wie er zu mir kam, völlig entsetzt und sagt, hallo Mann, das haben wir getan vor 30 Jahren oder 40 oder 50 oder weiß ich wie viel. Und sagt zu mir, bin ich jetzt zu Deutsch erledigt? Da habe ich ihm erklärt. Er hat gesagt, wenn du dich reinigen lässt durch Jesu Blut. Und der hat das wirklich getroffen, hat ihm Leid getan, gell? Und er hat Buße drüber getan, dann ist es vergeben wie jede andere Sünde. Aber man muss einfach nüchtern sehen. Die Bibel geht hier glasklar vor und man kann hier nicht rumspielen. Matthäus 19, 9 zeigt es nochmals. Wer seine Frau entlässt, des Sünden wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das ist ein Grundsatz. Entschuldigung. Heute werden Homosexuelle gesegnet. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ist Ehe für alle wirklich bloß andere Geschlecht? Ich habe Stimmen gehört, wo es heißt, nee, wir hören nicht auf beim anderen Geschlecht. Was ist zum Beispiel Moslems, dürfen 4 Frauen haben? Kommt das bei uns jetzt auch? Ist das auch dann alles unterm Säge? Manche schreien, dann wollen wir auch Tierehe. Versteht ihr? Der Wahnsinn, wenn man hier einmal die Grenze überschritten hat, ist nicht mehr aufzuhalten. Römer 13, 9. Gehen wir wieder in die Lehre der Apostel. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wisst ihr, es ist immer so, das sind zwei beteiligt, du machst immer zwei Leber kaputt. Du machst im Zweifelsfall die Leber der Kinder kaputt. Ich bin ein Mann aus einer geschiedenen Ehe. Wenn ihr was wissen wollt, wie es ist, wenn man Kind ist aus einer geschiedenen Ehe, kann ich euch alles erzählen, ich weiß, wie das ist. Ich sag's mal bockelhart, hätte ich mich nicht bekehrt, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Du wirst ein psychisch zerstörter Mensch, wenn du das erlebst. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Jakobus 2,11. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Und dann 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also die Bibel geht hier nochmal ganz klar vor und ist euch aufgefallen, wie jetzt im Neuen Testament plötzlich auch gegen die 10 Gebote die Reihenfolge umdreht wird, wie immer Ehebruch zuerst genannt wird. Ist euch das aufgefallen? Wieso? Und da hört es auf. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu Sprüche. Sprüche 5,3. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als ölischer Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu, im Scheol. Den Pfad des Lebens erwägt sie nicht einmal. Sie geht eine unsichere Bahn, die sie selbst nicht kennt. Und nun hört auf mich, ihr Söhne, und weicht von den Worten meines Mundes nicht. Bleibt fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähre dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst. Ehre ist im Hebräischen ein Synonym für Seele. Also ganz oft, wenn Ehre steht, ist auch Seele gemeint. Und deine Jahre dem Grausamen, damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du nicht dich abmühen musst für das Haus eines anderen, damit du nicht säufen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und dein Leben hinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst, warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet, ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Und dann erklärt er, Vers 18, deine Quelle sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Hat ein Heide gesagt, ich sage ausdrücklich ein Heide. Die Heide sind manchmal gar nicht so dumm, also nicht Bekehrte. Die haben gesagt, ihr heiratet die Frau, die ihr liebt. Wir lieben die Frau, die wir geheiratet haben. Ist der Unterschied klar? Er sagt, freue dich des Weibes deiner Jugend. Wenn du eine Frau geheiratet hast als Mann oder als Frau, einen Mann geheiratet hast, dann bist du auf Gedeih und Verderben mit ihr und ihm zusammen. Das ist keine Frage. Gedeih und Verderben. Und jetzt sagt so, jetzt freu dich. Und er sagt klipp und klar, weil 21, denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn. Und er achtet auf alle seine Pfade. Dann Sprüche 7,5. Damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. In der Dämmerung am Abend des Tages, bei Einbruch der Nacht, als es dunkelte, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen im Hurenkleid und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen. An allen Ecken lauert sie, da ergriff sie ihn, küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm. Ich war Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen und ich fand dich auch. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn, ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe, mit Zimt, komm, wir wollen unsere Liebe berauschen bis zum Morgen, unsere Liebkosungen uns erfreuen, denn der Mann ist nicht zu Hause. Das ist eine verheiratete Frau. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Da steht Nefesh, Seele. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich. Er führt hinab zu den Kammern des Todes. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das musst du in dieser teuflisch gottlosen, vollkommen verdorbten Welt, das musst du auch in der Gemeinde den Jungen beibringen. Du musst Männer wie Frauen sagen. Und ich hatte ein Gespräch mit einem führenden Mann eines Missionswerkes. Früherer Leiter, ist jetzt pensioniert. Und dann sage ich zu ihm, rein aus der Laune raus, wir haben halt uns unterhalten, wegen, wie wir im Reich Gottes dienen. Dann sage ich zu ihm, naja, meine Frau ist exklusiv. Da guckt er mich ganz dumm an, was will der? Dann sage ich, ja, ist die einzige Frau in meinem Leben. Ich bin der einzige Mann in ihrem Leben. Der hat mich angeguckt, wie ich ganz normal wäre. Das ist heute nicht mehr normal. Wisst ihr, man muss die Leute sagen, egal, was du getan hast, wenn du vor der Bekehrung löscht das Blut Jesu alle deine Sünden. Aber dann, wenn du gläubig bist, dann gibt es bloß entweder oder. Wenn du die Gabe hast zu heiraten, dann wirst du die Frau, die du geheiratet hast, das ist deine Frau, da gibt es keine andere. Und den Mann, den du geheiratet hast, ist dein Mann, da gibt es keinen anderen. Aber ich gedanke nicht. Wenn wir nachher sehen, spielt nicht mehr eine Rolle. Sondern du musst vorwärts gehen, es beginnt nämlich im Herzen. Warum sagt es auch der Herr Jesus? Warum glaubt ihr, warum der Herr Jesus diese Dinge so dramatisch darstellt? Das ist Lehre Jesu für die Gemeinden. Das ist genauso wie Apostellehre. Wir müssen das den Jungen beibringen. Wir müssen ihnen es eintrichtern. Wenn wir hier beginnen zu werden wie diese Welt, wenn diese Gemeinde, die ja bisher, sagen wir, auf allen diesen Punkten einen glasklaren Weg ging, wenn wir hier anfangen aufzumachen, die Türe, dann werden wir so schnell wie ein paar andere Gemeinden, die mal einen ganz großen Ruf hatten, dass sie Gott treu gedient haben, werden wir genauso schnell weg sein. Das sind die Punkte, wo du keinen Millimeter nachgeben darfst. Keinen Millimeter. Matthäus 15, 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Da Jesus sagt klipp und klar, es kommt aus dem Herzen. Versteht ihr? Es kommt aus dem Herzen. Jetzt musst du den Jungen sagen und den Alter, reiß es aus deinem Herzen raus, Mann wie Frau. Es muss raus, egal was ist. Galater 5, 19, wo ja der nächste Sündekatalog ist. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Seht ihr, mit was wieder anfängt? Alle die Kataloge fangen mit Ehebruch an. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage dergleichen, wovon ich voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, jetzt sind wir beim Tun, also die da drin leben, das Reich Gottes nicht erben werden. Das muss ich den Leuten sagen. Ich muss ihnen sagen, ihr fahrt 100% in die Hölle. Das ist garantiert. Der Herr Jesus hat das ganz klar bestätigt und die Apostel haben es aufgegriffen und haben das zweite Zeugnis dazu gegeben. Du wirst 100% in die Hölle fahren, wenn du nicht Buße tust. Und da darf die Gemeinde nicht humanistisch sein. Ich habe doch kein Mitleid mit so jemand. Entschuldigung. Ich habe vielleicht Mitleid, wenn der Buße tut, sei eh kaputt ist. Er sitzt auf der Straße und hat Reue, dass er fast krepiert. Dann habe ich Mitleid mit ihm. Habe ich doch kein Mitleid mit dem Ehebrecher. Entschuldigung, habe ich Mitleid mit dem Ehebrecher? Ja, wo sind wir? Ist er? Es werden wohl Zeiten kommen, wo man uns vielleicht sogar zwingt, diese Dinge alle harmlos zu sehen und sie in der Gemeinde nicht mehr anzurühren. Kann sein, weiß es nicht. Dann wird es wohl so sein, dass wir in den Untergrund gehen müssen. Dann müssen wir wohl unsere schönen Gemeindehäuser verkaufen und müssen verschwinden, weil dann müssen wir in den Untergrund. Man darf hier nicht nachgeben. 2. Petrus 2,14. Jetzt erklärt er das. Dabei haben sie Augen voll Ehebruch und hören nie auf zu sündigen. Und jetzt erklärt er etwas, das ist das Schlimme. Leute, die so innerlich sind, locken die unbefestigten Seelen an sich. Jetzt sage ich euch etwas, ich weiß nicht, ob ihr das glaubt. Ganz viele Ehebrüche und ganz viele Sünder und ganz viel an Verderbnis und, sagen wir mal, explosionsartige, wirklich sauerteigmäßige Verseuchung von Leuten mit Sünde auf dem sexuellen Gebiet geschieht durch Seelsorge. Ich habe Gemeinde gekannt, die haben alle alles bekennen lassen. Da sitzt ein Mann und da muss eine Frau ja, ihm alles bekennen, was sie getan hat. Das ist ein absolutes Gräuel. Ich weigere mich zum Beispiel einer Frau, die Seelsorge abzunehmen, soll zu einer Schwester gehen. Und dann wunderst du dich, dass genau in der Gemeinde der Ehebruch und die sexuelle Sünde der Normalfall waren. Wo ich dann den einen packt habe, weil er sich unmöglich benommen hat, dann hat man mir erklärt, Karl Hermann, du bist ja verklemmt. Ich bin verklemmt. Was dort Ehebruch passiert ist und was dort passiert ist, das kannst du in Worte gar nicht mehr fassen. Da bist du auch schon bei 1. Korinther 5. Da bist du bloß bei 1. Korinther 5, da bist du noch bei ganz anderen Dingen. Wisst ihr, und wenn man mir dann sagt, einer der Ältesten, na ja, sagt der andere Bruder, wir hattet immer Angst. Na, sag ich, wieso hattet ihr Angst? Oh, wenn seine alte Freundin kommt, dass er dann die Frau sitzen lässt und abhaut. Ja, Entschuldigung, was sind das für Leute? Ist das Älteste in der Gemeinde? Wisst ihr, wo sind wir denn? Dann komme ich und sage, aus! Dann heißt es, du bist ja verklemmt, du bist ja altmodisch, du bist ja... Naja, dann bin ich halt verklemmt und altmodisch. Aber die Gemeinde ist so, wisst ihr, die Bibel ist eindeutig. Da gibt es gar keine Diskussion, da gibt es auch keine Möglichkeit der Toleranz, gibt es nicht. Hiob 31, 1 bis 7. Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, Hiob, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Und da steht wieder bei Jungfrau, die klassische Jungfrau Petula. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielt ich von dem Allmächtigen aus der Höhe? Ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten und das Missgeschick für die Übeltäter? Sieht er denn nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte, sodass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen bin oder auf Betrug ausgegangen bin? Erwäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit. So wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt? Die alten Brüder haben uns junge Brüder etwas beigebracht. Betrifft jetzt vor allem die Männer, aber es kann auch bei der Frau sein. Sie haben uns beigebracht und haben gesagt, der erste Blick ist nicht Sünde, aber der zweite. Wisst ihr? Sobald du mal anfängst, jemand in Gedanken zu vereinnahmen, dann geht dein Auge so weit, dass dein Herz ergriffen wird. Dann ist aus. Darum sagt die Bibel, das kommt aus dem Herzen. Und darum musst du die Leute sagen, hey, pass auf. Und wenn du dann siehst, dass eine Schwester oder eine Frau auch in der Gemeinde Anlass gibt, dass hier die Augen der Männer wandern, dann müssen die Schwester hingehen. Wenn der Mann hingeht, ist schon wieder dumm. Dann müssen die Schwester hingehen und sagen, hey, Schwester, Mädchen, lass das. Ist normal. Da darf der keine Hemmungen haben, als ältere Schwester hinzugehen, die zu verwarnen und zu sagen, lass das. Wisst ihr, das Thema ist zu brutal. Matthäus 12, 39. Ich bin sehr dankbar, dass der Jesus im Matthäus-Evangelium das alles so aufgegriffen hat und alles so deutlich sagt. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrechlich Geschlecht begehrt ein Zeichen. Ja, Entschuldigung, wenn die Juden zur Zeit Jesu schon ein ehebrechliches Geschlecht waren. Ich habe Flavius Josephus gelesen, ich weiß, wie es dazu ging. Aber da war die Jude im Vergleich zu dem, was wir heute treiben, völlig harmlos. Wir sind heute 100-mal schlimmer. Ja, was sind wir denn, wisst ihr? Wir sind Land voll Ehebruch. Aber politisch, guckt doch mal, geht doch einfach einmal zurück in die Vergangenheit. Geht 10 Jahre zurück und guckt, was ehemäßig bei den Politikern geschehen ist. Wir müssen nur zurückgehen, auf allen Ebenen. Ist unfassbar. Also wo ich ein junger Kerl war, hätte es das nicht gegeben. Wisst ihr, die Politiker waren immer Schlitzohren, die waren immer Schlingel. Aber es hätte es weder bei CDU, SPD, FDP, mehr hat es nicht gegeben früher, es hätte es bei denen alle nicht gegeben. Weder bei einem Strauß, noch bei einem Adenauer, noch bei einem Schumacher, bei all den Leuten, das hätte es nicht gegeben. Wisst ihr, und dann kam die 68er-Generation, da ist alles zusammengebrochen. Hebräer 13, 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist jetzt interessant. Wisst ihr, was da steht? Bei Ehe, da steht die Hochzeit, Gamus. Das heißt zu Deutsch, die Bibel geht jetzt so weit, dass sie sagt, keine Verbindung außerhalb der Ehe. In 1. Korinther 7 steht klipp und klar, praktisch um keine Pornoia, keine Sünde zu begehen, habe jeder der eigene Mann und die eigene Frau, also Sexualität vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, einfach verboten. Und hier sagt er, du sollst die Hochzeit, also formell, dass du jemanden heiratest, in Ehren halten und das Ehebett soll unbefleckt sein. Weil unzüchtig und Ehebrecher wird Gott richten. Wisst ihr nochmal, ihr müsst es einfach einmal sehen. Das ist nicht meine Privatsache. Gott richtet. Er greift ein. Ich habe gesehen, wie Gott Leute tötet. Ich habe gesehen, wie Leute wegen diesen Dingen, wie sie unheilbar krank wurden. Ich habe alles gesehen, was Gott getan hat, wie Gott hier gehandelt hat. Du kannst drauf warten, das ist nur Frage der Zeit, dann greift er ein. Oder alles ihm alles misslingen. Wisst ihr, ich habe schon Leute gesehen, die sind mit dem Minister ausgeritten. Ich habe sie dann gesehen, wo sie völlig zerstört waren. Nur ein Häufle Elend. Ein Mann, das ist echt ein armer Hund gewesen, anders kann ich es nicht nennen. Und dann hat ihm Gott Gnade gegeben. Kurz nachdem ich habe das bandmäßig machen müssen, wir ihn auch noch vollends kaputt gemacht haben, oder was kaputt gemacht haben, dann voll alles weggenommen. Dann ist der Mann bei der Evangelisation zum Glauben gekommen. Das war seine Rettung. Er hat ihn da herausgeholt. Wisst ihr, aber muss das ganz wichtig sein, Gott wird richten. Jetzt müssen wir noch einen zweiten Punkt bringen. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Wenn ich als Mann eine gläubige Frau heirate, dann gehe ich davon aus, dass es exklusiv ist. Wenn eine Frau mich heiratet, dann muss sie davon ausgehen, dass ich die andere Frau in Ruhe lasse. Auch nicht geschäkert, wisst ihr, das ist das Spiel vorher. Das ist vorbei, das gibt es nicht. Das ist auch der Grund, warum ich wild werde, wenn Mann und Frau sich in den Arm nehmen. Sonntag nehme ich eine Frau in den Arm, ich denke, ich falle in Oma. Wisst ihr, da musst du dann warten, bis das nächste Mal kommt, dann musst du stoppen, gleich im Ansatz. Wisst ihr, die Leute sind nicht normal, sie sind nicht mehr normal. Steht ihr? Sie sind nicht mehr normal. Gut, wenn mich dann eine 82-jährige Schwester in den Arm nimmt, dann sage ich, naja. Aber ihr versteht das Problem. Es gibt Dinge, die gehen einfach nicht und ich muss mich darauf verlassen können, dass, wenn ich gläubig bin und der andere auch gläubig ist, dass wir exklusiv und sauber sind. Ich habe einen Fall gehabt. Ehepaar. Mann nicht gläubig, Frau gläubig und die Frau begeht mit dem Nachbar Ehebruch. Das ist die Katastrophe. Dann wird das Evangelium verlästert und in den Dreck gedreht. Es muss klar sein, dass der Gläubige, wenn er wiedergeboren ist, nach seiner Wiedergeburt, nach der Reinigung durch Jesu Blut, dass es aus ist. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Das müssen wir unserer Jugend beibringen. Und zwar dramatisch. Wenn wir das nicht tun und diese Linie in der Gemeinde nicht mit rigoroser Klarheit durchsetzen, dann wird Gott uns richten. Dann stößt er der Leuchter in der Gemeinde weg. Das muss klar sein. Jetzt müsst ihr es nochmal vor eurem geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Der Jesus sagt, die Sünde ist so schlimm, dass es besser ist, wenn du dein Auge oder deine Hand verlierst. Er sagt, diese Sünde ist so schlimm, dass sie in die Hölle bringt. Paulus sagt, 1. Korinther 6, du wirst durch diese Sünde in die Hölle kommen. Du wirst das Recht Gottes nicht erben. Er sagt, Galater 5, du wirst in die Hölle kommen. Du wirst verloren gehen. Das ist ein Drama. Und die Bibel sagt ganz klar in 1. Korinther 5, tu das Böse aus deiner Mitte hinweg. Mit Ehebruch, mit Ehebrecher gibt es keine Gnade. Versteht ihr? Wenn jemand Ehebruch begangen hat in der Vergangenheit, Buße tut und wieder als reumütiger Sünder kommt, dann ist er in der Gemeinde, wie wenn nichts geschehen wäre, dann ist er willkommen. Versteht ihr? Aber jemand, der nicht reuig ist und hier in dem lebt, Entschuldigung, geht nicht. Ja, und einer der Bruder, wo ich in der Gemeinde zustellen muss, das ist auch nicht schön, wenn du beim Probrecher hinstehen musst und sagst, wir stellen der Bruder X unter Gemeindezucht, weil er in Ehebruch lebt. Der hat zu mir wörtlich gesagt, wo ich mit ihm rede, würde, Karl Hermann, komm. Wir brauchen doch gar nicht, ich weiß alles. Ich weiß doch alles. Gell? Ist das? Das ist nur dramatisch, ich weiß alles. Ein anderer Bruder, der Ehebruch begangen hat, den haben wir angesprochen, dann steht er vor mir, war ein Liebling der Jugend oft, ein Mann, ein ganz lieber Mann, dann steht er vor mir, wir haben ihn dann gefragt, ist ja klar, was das heißt, dann steht er vor mir, stellt sich so hin und zeigt mit dem Daumen nach unten. Der hat genau gewusst, was er tut. Der hat genau gewusst, dass er ins Gericht Gottes läuft. Hat es trotzdem getan. Ist er. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, Karl Hermann, jetzt musst du lieb zu dem sein, jetzt musst du barmherzig sein. Nein! Gerade nicht. Sondern die Bibel sagt, da musst du stahlhart sein. Wenn er Buße tut, dann ist es was anderes. Wisst ihr, wenn der jetzt kommt, weinend und sagt, ich will zu meiner Frau zurück, selbst wenn sie nicht mehr nimmt, und sagt, ich habe gesündigt, es tut mir leid, und kommt und es ist ernst, dann kannst du ihn nehmen. Wisst ihr, dann ist die Bibel wieder ganz klar. Paulus sagt, dass er nicht in Traurigkeit versinkt. Der musst du ihn wieder annehmen. Aber solange er in der Sünde lebt, musst du genauso reagieren, wie Gott reagiert. Gut, dann gibt es natürlich, das ist jetzt eine Abart, Offenbarung 22. Da wird hier von dieser Verführerin, von dieser falschen Prophetin geredet. Und er sagt, Isabel, sieh, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Es gibt da einen geistlichen Ehebruch. Wisst ihr, der geistliche Ehebruch ist, ich bin ein Mensch, der mit dem Herr Jesus verlobt ist durch die Brautgemeinde. Die Hochzeit ist bei der Wiederkunft Jesu. Ich gehöre zu der Brautgemeinde Jesu. Wisst ihr, wenn jetzt Leute kommen und sagen, du kannst auch mit anderen Religionen dich vermischen oder du kannst auch in Okkultismus gehen oder Allah ist der gleiche Gott wie der Gott und Vater Jesu Christi, dann begehst du geistlicher Ehebruch. Schäfer Fakt. Wisst ihr, da ist Gott genauso eifersüchtig. Jesus allein. Steht ihr? Kommt jemand, bekehrt sich vom Katholizismus. Oh, aber die Maria, muss ich sagen, die musst du opfern. Du musst rigoros deinen Maria-Kult wegwerfen. Die Maria ist ein Mensch gewesen wie jeder andere. Sie war besonders, weil sie der Jesus gebären durfte. Aber sie ist eine Sünderin gewesen. Sie musste sich bekehren, sie musste gerettet werden. Sie ist bis heute im Totenreich, sie ist nicht im Himmel. Wenn du sie anrufst, rufst du wirklich keinen Dämon an. Das musst du den Leuten sagen, dass es auch geistliche Ehebruch gibt. Wissen, jetzt kommt das Entscheidende, jetzt können wir sagen, das ist alles schrecklich, aber wir müssen das genau angucken. Matthäus 5, 28. Wer eine Frau anzieht, um sie zu begehren. Da steht jetzt im Griechischen ein Partizip. Partizip ist immer gehend, sähend, rufend, essend. Das ist also ein Zustand, den man gerade tut. Und dann noch Präsens aktiv. Präsens ist Gegenwart, aktiv ist, ich bin dabei, es zu tun. Und dann das Zweite. Das ist jetzt ganz wichtig vom Griechischen her. Wer eine Frau anzieht zu begehren, ich sage es mal in anderen Worten, wer dabei ist, eine Frau dauernd zu begehren, anzusehen, jedes Mal, wenn er sie in der Versammlung sieht, guckt er sie an, der freut sich schon, wenn er sie sehen kann. Mir hat schon Schwester gesagt, der Bruder guckt mich immer so an. Und ich sage, hoppla. Wisst ihr, das ist präsensaktiv. Er fängt an, Gedanken, die Frau langsam zu vereinnahmen. Dann sagt die Bibel, das Ansehen bewirkt dann ein Begehren. Jetzt kommt der Unterschied. Ansehen, der erste Blick ist keine Sünde, aber der zweite. Ansehen ist präsensaktiv, ein Dauerzustand. Wenn es jemand dauernd treibt, dann kommt Begehren. Das Begehren ist nicht neutral. Das ist auch nicht präsensaktiv, ein Dauerzustand, sondern steht Aorist 1. Und Aorist 1 heißt immer, jetzt sage ich es mal auf den Punkt, du guckst jetzt mit den Augen, wir haben vorher gelesen, mit dem Herz bei Hiob 31, dann trifft es dein Herz, dann begehst du die Sünde, dass du diese Frau begehrst. Und das ist dann Aorist 1. Die Bibel sagt, hier nimmt sie ausdrücklich andere Zeit vor, nachdem du durch dauerndes Tun, durch Präsens aktiv das getan hast, überschreitest du eine Grenze und dann löschst du es aus. Das ist Aorist 1. Heißt, punktuell beginnt und dann treibst du es. Und dann sagt er, selbst wenn du nichts tust, du berührst sie nicht, du hast nichts mit ihr, hast du bereits Ehebruch begangen. Das soll ich vorstellen. Da siehst du, wie dramatisch Gott unser Herz sieht. Muss ich mir vorstellen. Wisst ihr, und jetzt muss ich natürlich hingehen, als Gläubiger, muss sagen, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Also muss ich jetzt anfangen, hier bei mir aufzuräumen. Ich darf hier nichts Geringste dulden. Muss auch überall, wo ich das sage, habe, gucken, dass das nicht passiert. Muss man auch die Jungen beibringen, in der Jugendarbeit, muss ihnen sagen, Leute, so geht's nicht. Wisst ihr, dass wir uns richtig verstehen, die Sexualmoral, die früher die Gläubiger hatten, war heute in Ordnung. Sexualität ist in der Ehe vollkommen normal und richtig. Und es ist auch vollkommen richtig, dass wir, wo ich meine Frau gesehen habe, habe ich einmal ins Gesicht geguckt, das hat gelangt. Dann war es vorbei. 4.2.1970, dann hat es Peng gemacht, dann war es aus. Wisst ihr, das ist normal. Und von dem Moment an wollte ich sie mit aller Gewalt. Das ist okay. So hat Gott den Menschen gemacht. Das läuft auf dem Weg. Aber das läuft alles auf dem gleichen Weg. Eine Frau oder ein Mann, dann Ehe, eine Frau, ein Mann, Frau deiner Jugend, bis ins Alter, bis dass der Tod euch scheidet, immer bloß eins. Versteht ihr? So hat Gott das wollen. Sexualität, wunderbar von Gott gegeben. Nur mit deiner Frau, nur mit deinem Mann, nur eins. Versteht ihr? Und alles andere weg. Weil die Bibel sagt, die Offenbarung 29, da nimmt sie jetzt den Sammelbegriff, sie sagt praktisch, in der Endzeit gibt es vier, eigentlich sind es fünf, spezielle Sünde. Ich lese schon ab 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Also Okkultismus, hier das Erste. Das Nächste. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, zum Beispiel Abtreibung. Wir trieben mehr Kinder ab, als im Weltkrieg umgekommen sind. Das ist Gott sich auch nicht gefallen. Noch über ihre Zauberei, Okkultismus, da steht Pharmakeia, also gehört auch Drogen dazu. Über ihre Unzucht, das ist das Pornoia, da gehört also Ehebruch, Sexualität vor der Ehe, alles, was sexuelle Sünde sind, Hurerei, alles dazu. Noch über ihre Dieberei, die ganze Lügerei und Betrügerei, die man als normal ansieht. Die Bibel sagt klipp und klar, das sind die vier, sprich fünf Sünde der Endzeit. Und es geht laut 1. Korinther 6, 18 eben gegen dein eigenes Leben. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfaches. Wisst ihr, jetzt kann man sagen, wenn das Gott so dramatisch sieht, dann ist das ja ganz gefährlich. Für den Gläubigen ist es nicht gefährlich, sage ich ausdrücklich. Wenn er einigermaßen normal ist und Galater 5, 16 macht. Da ist wieder Präsenz aktiv. Nicht jemand anzusehen, sondern Präsenz aktiv etwas zu tun, also dauern. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches, da kommt auch der Ehebruch her, nicht vollbringen. Wisst ihr, was da wieder steht? Wandelt im Geist, Präsenz aktiv, das gleiche wie ich es anschaue, so werdet ihr die Lust des Fleisches, da steht wieder ein Aorist 1, aktiv. Das heißt, dann wird es nicht zu der Lust kommen. Das wird gar nicht so weit kommen. Es wird blockiert. Wisst ihr, jetzt muss man den Leuten das beibringen, von der Erlösung her. Mann wie Frau, das muss man den Leuten beibringen, die Männer besonders. Wenn die da anfälliger sind, muss ich ihnen beibringen, wie man das blockiert. Das ist eine Aufgabe auch für die Jungen. Die alten Brüder haben uns das gesagt. Sie haben uns klipp und klar gesagt, wo die Gefahrenquellen sind. Bin ich heute nur dankbar. Und da muss einfach klar sein, auch in der Verkündigung, in der Praxis einer Gemeinde, Finger weg. Wenn wir das nicht tun, sind wir erledigt. Wisst ihr, und der Jesus, der hier so seelsorgerlich redet, sagt, guckt her, die Alten, bei denen war es so, und das ist auch das Lehre für die Gemeinde, ist, bei denen war es nur so, wenn sie im Endeffekt hingegangen sind, das getan haben. Er sagt, ich aber sage euch, das ist nämlich Gemeinde, bereits wenn du hier beginnst, deine Augen gehen zu lassen, und das dauernd, gibt es einen Punkt, wenn du den überschreitest und es fängt der Begehren an, hast bereits Ehebruch begangen. Und da muss man klipp und klar sagen, wehret den Anfängen. Man muss einfach den Leuten sagen, so nicht. Und da ist die Gemeinde, da ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Wisst ihr, wenn die ganze Welt dann anfängt, auch die Kinder das schon in der Schule und überall beizubringen, dann müssen die Eltern, dann muss die ganze Gemeinde, muss ein Hort sein, wo man weiß, hier nicht. Wisst ihr? Hier nicht. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadentag. Danke dir auch, dass du in deinem Wort für uns, für die Gemeinde, das schon der Bergpredigt so klar alles dargelegt hast. Und du siehst auch, wie die Welt immer verderbter und unnormaler und völlig verrückter wird. Hilf einfach, dass wir lernen, im Geist zu wandeln, unsere Augen zu kontrollieren, unsere Herzen zu kontrollieren. Und danke dir für dein kostbares und teures Blut, das jede Sünde löscht. Und wenn jemand in der Vergangenheit oder bevor er gläubig war oder auch als Gläubig in diese Sünde gefallen ist, dass du bereit bist, auch jedem zu vergeben und ihn so zu reinigen, wie wenn er nicht gesündigt hätte. Aber dass du aber erwartest, dass deine Gemeinde wirklich eine keusche Braut ist und dass sie rein ist, vor allem diesen Dingen auch geistlich sich nicht vermischt. Und dass wir hier ganz klar das, was du willst, weitergeben. Dass wir nicht uns leben, nicht unsere menschliche verdorbte falsche Vorstellung, sondern dass wir auch das lehren, predigen, leben und auch in der Gemeinde praktizieren, was du willst. Gib uns einfach Gnade dazu. dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel.